Die Familie von König David kann uns leider nicht als Vorbild dienen, an dem wir entdecken könnten, wie Gott sich ein Familienleben vorstellt. Interessanterweise finden wir auch kaum eine Familie in der Bibel, die uns quasi diesbezüglich Orientierung geben könnte. Wir können nicht lernen, wie wir die Entwicklung unserer Kinder unterstützen können. Die Spannungen in der Familie von David nahmen ein solches Ausmaß an, dass David vor seinem eigenen Sohn fliehen musste, der fest entschlossen war, seinen Vater zu töten. Das kam so. Amnon, ein Sohn Davids, verliebte sich unsterblich in seine Halbschwester Tamar. Und damit er sie nicht nur aus der Ferne beobachten musste, stellte er sich krank, sagte seinem Vater, komm, schick mir doch bitte meine Schwester Tamar, dass sie vor meinen Augen Kuchen backe. Und da Amnon ein Lieblingssohn oder Lieblingssohn Davids war, erfüllte er ihm diesen Wunsch und Tamar befolgte diese Anweisungen. Schließlich blieb ihr auch gar nichts anderes übrig. Als sie die Kuchen zubereitet hatte und ihrem scheinbar kranken Bruder geben wollte, zerrte er Tamar gegen ihren Willen in sein Bett und vergewaltigte sie. Hinterher aber empfand Amnon eine solche Abneigung gegen Tamar, dass er sie nicht mehr ausstehen konnte. Seine Abscheu war größer, als vorher sein Verlangen gewesen war, andere Übersetzung größer, als seine Liebe gewesen war. Er war ja fast vor Liebe krank. Seine Diener mussten Tamar rauswerfen. Er hat seine Diener geholt und gesagt, werft sie raus. Das ist wie in einem schlechten Film. Und somit zerstört er die Zukunft seiner Halbschwester Tamar. Als David von dieser Schändung erfuhr, wurde er sehr zornig, doch er unternahm nichts gegen seinen Sohn, denn er liebte ihn, weil er sein Erstgeborener war. Absalom hingegen, der Bruder von Tamar, kochte vor Wut. Absalom sprach kein Wort mehr mit Amnon, so sehr hasste er ihn, weil er seine Schwester Tamar vergewaltigt hatte. Eigentlich hätte Amnon mit dem Tod bestraft werden müssen nach jüdischem Gesetz und sein Vater als höchster Richter im Land hätte hier ein Machtwort sprechen müssen. Doch David unternahm nichts, rein gar nichts, er blieb einfach passiv. Für Absalom war das Verhalten seines Vaters inakzeptabel und unerträglich. So nahm er die Sache in die eigenen Hände. Er rächte sich an seinem Bruder, indem er ihn, sobald er konnte, tötete. Danach verließ Absalom Jerusalem, um dem Zorn seines Vaters zu entkommen und lebte 3 Jahre in Geschur. Und endlich willigte David ein, dass Absalom mit seiner Familie nach Jerusalem zurückkommen durfte. Doch er wollte seinen Sohn nicht sehen. So lebte Absalom 2 weitere Jahre als geächteter Königssohn in Jerusalem. Und das wollte er nicht mehr länger hinnehmen und er drängte darauf, seinen Vater im Palast zu besuchen und David willigte schlussendlich ein und somit war Absalom als Königssohn wieder offiziell rehabilitiert. Absalom war ein beeindruckender Mann, schon äußerlich. In ganz Israel gab es keinen Mann, der so schön war und so sehr bewundert wurde wie Absalom. Vom Scheitel bis zur Sohle war alles an ihm vollkommen. So richtig ein Bo. Und nach der Versöhnung mit seinem Vater umgab er sich mit Attributen der Macht. Absalom legte sich einen Wagen mit Pferden zu und eine Leibwache von 50 Mann. Das sind wahnsinnig viele Leute. Das war schon sehr beeindruckend, wenn Absalom sich in der Stadt zeigte. Sein Auftreten würde heute dem eines berühmten Stars entsprechen, mit Bodyguards und großen Autos, alles beeindruckend. Geschickt nutzte er seine Vorteile, stellte sich jeden Morgen vor den Eingang, vor das Eingangstor der Stadt Jerusalem und suchte das Gespräch mit den Leuten, die in einer Rechtssache beim König vorsprachen. Absalom erkundigte sich und sagte: Komm, sag mir, warum willst du zum König? Was ist denn dein Rechtsfall? Und er ließ sich das schildern, was das Problem war, und er stimmte diesen Leuten immer zu und sagte: Ja, du hast recht. Du siehst das genau richtig, du bist im Recht. Und dann sagte er immer: Wenn nur ich in diesem Land Richter wäre, ich würde jedem, der mit einem Streitfall zu mir kommt, zu seinem Recht verhelfen. Ich wäre der bessere und verständnisvollere Richter als mein Vater. 4 Jahre lang machte er das. Auf diese Weise stahl er dem König die Herzen der Männer Israels. Die Menschen wandten sich von David ab und dachten, es wäre besser, Absalom wäre unser König. Und Absalom schritt zur Tat. Seinem Vater sagte er, er würde nach Hebron reisen, um dort ein Gelübde zu erfüllen, Gott ein Opfer darzubringen. Doch er hatte im Hintergrund alles vorbereitet, um als König ausgerufen und eingesetzt zu werden. Und so wurde in Hebron Absalom zum König ernannt und er beabsichtigte, als nächstes nach Jerusalem zu reisen und seinen Vater zu töten. Und bevor sich Absalom auf den Weg machte, wurde David über das, was in Hebron geschah, informiert und David sagte zu seinen Leuten: Wir müssen fliehen. Es gibt keine andere Rettung vor Absalom. Schnell fort, bevor er hier ist, sonst fallen wir in seine Hand und er richtet in der Stadt ein Blutbad an. Diese dramatische Flucht bildet den Hintergrund des Psalms, den wir heute miteinander anschauen. Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Lesen wir, was David in einer seiner dunkelsten Zeiten betete. Wir sind ja in der Reihe Einblick in das Gebetsleben des Königs Davids. In diesem Psalm begegnet uns wieder das Wort Sela. Ich werde nicht mehr genau darauf eingehen. Es schließt jeweils eine Sinneinheit ab. Ich habe euch das schon in einem Psalm vorher genauer erklärt. Ach Herr, wie sind meine Feinde so viele und erheben sich so viele wider mich? Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Sela. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Sela. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der Frevler Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk, Sela. Was für eine traurige und tragische Geschichte. Schlimmer hätte es für David, diesen mächtigen, erfolgreichen und starken König, nicht werden können. Er musste vor seinem Sohn fliehen, damit sein Volk in Jerusalem nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Nüchtern betrachtet hatte David diese Situation in gewisser Weise begünstigt. Denn hätte er damals seinen Sohn Amnon für die Vergewaltigung von Tamar bestraft, hätte sich die Geschichte vermutlich ganz anders entwickelt. Das ist natürlich keine Rechtfertigung für das Verhalten von Absalom, denn auf ein Fehlverhalten sollte man nicht mit einem anderen Fehlverhalten reagieren. Genauso wenig sollte man Sünde mit einer anderen Sünde bekämpfen. Das ist nie eine gute Lösung. Solches Verhalten wirkt weiter zerstörerisch und es wird die Zerstörung nur fortgesetzt. Jedenfalls war David am Ende. David ging barfuß, hatte sein Gesicht verhüllt und weinte. Und alle, die ihn begleiteten, und das waren große Kriegsleute, die Helden Israels begleiteten ihn, verhüllten ihr Gesicht und weinten. Starke Männer, die große Kriege geführt haben und gewonnen, verlassen Jerusalem barfuß und weinen und verhüllen ihr Gesicht. Es schien alles verloren. David musste alles, was er erkämpfte, zurücklassen. Das ist etwa so, wie wenn jemand viel Engagement in einem Geschäft, mit einem Geschäft aufgebaut hat und kurz vor der Pensionierung bricht die Firma in sich zusammen und es bleibt ein Schuldenberg zurück, kein Haus mehr, kein Auto, kein Einkommen. Ach Herr, wie sind meine Feinde so viel und erheben sich so viele wider mich. Alles bäumt sich gegen David auf. Die Zahl seiner Feinde ist wesentlich höher als die Zahl seiner Freunde. Es scheint, dass die Israeliten vergessen hatten, was sie David zu verdanken haben. Sie hatten ihm sehr, sehr viel zu verdanken. Und wenn jemand dermaßen gedemütigt wird, versuchen Menschen tiefsinnige Erklärungen dafür zu finden. Und David klagt, viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Gott hat ihn vergessen. Wenn einer so tief unten ist, dann ist Gott nirgendwo mehr. Deshalb ist er so tief unten, weil Gott ihn vergessen hat. Sie meinen, Gott hätte sich von David abgewandt. Gott würde ihm nicht mehr helfen, er sei von Gott verworfen und man erklärt ihn zum Unmenschen, den man ungestraft mit Respektlosigkeit begegnen kann. Etwas, das sich leider in der Menschheitsgeschichte immer und immer und immer wieder wiederholt. Unmenschen werden erniedrigt und gedemütigt, man will sie noch tiefer in ihr Elend stoßen. Sie haben es verdient, meint man. Exemplarisch sehen wir das an Schimi, einem Mann, der zur Verwandtschaft des Königs Sauls gehörte. Saul war der erste König in Israel und David war sein Nachfolger. Schimi fluchte und beschimpfte David, als er aus Jerusalem floh. Zum Teufel mit dir, schrie er. Du Mörder, du Unmensch. Jetzt erlebst du die Strafe für das, was du der Familie Sauls angetan hast. Der Herr bringt Blut über aller Ermordeten. Der Herr bringt das Blut aller Ermordeten über dich. Der Herr, wohlbemerkt, er spricht hier von dem Gott Israels, Jahwe. Deshalb ist der Herr hier groß geschrieben. Das Königtum, das du an dich gerissen hast, hat er deinem Sohn Absalom gegeben. Jetzt steckst du selber im Unglück, du Mörder. Und er rief David nach, schimpfte, fluchte, bewarf ihn mit Steinen und Dreck. Auch die Kriegshelden, die David begleiteten, bewarf er mit Steinen und Dreck. Was war das für eine Respektlosigkeit sondergleichen? Wenn ihr die Geschichte lesen wollt, sagte dann der Joab, glaube ich, sagte dann zu David, soll ich dem den Kopf abschlagen? Das hätte er natürlich können, der Schimi hätte keine Kraft gehabt gegen diese starken Krieger, die hätten dem mit links den Kopf abgeschlagen. David hat da nicht eingewilligt. Nun, so verließ David unter Schimpf und Schande Jerusalem als einer, der von Gott scheinbar keine Hilfe bekommt. Und hunderte Jahre später geschah etwas Ähnliches mit Jesus in Jerusalem. Er liebte die Menschen, hat ihnen viel Gutes getan. Er machte unzählige Menschen gesund, sodass wir die Bücher, dass es eine ganze Bibliothek füllen würde. Er lehrte sie über das Reich Gottes. Doch am Ende wurde er unter Schimpf und Schande aus der Stadt geführt. Er wurde verspottet, beschimpft, bespuckt, geschlagen und ans Kreuz geschrien. Kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ekstatisch schrie das Volk. Es geschah, was der Prophet Jesaja vorausgesehen hatte, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert war. Für einen, der, von dem sich Gott abgewandt hat, eben einem, dem Gott nicht hilft, der so tief unten ist, beweist doch dadurch schon, dass sich Gott von ihm abgewandt hat, sonst wäre er nicht da. Oder dort, muss ich sagen. Wir meinten, Gott hätte sich von ihm abgewandt. Gott hätte ihn verstoßen. Man erklärt Jesus zum Unmenschen, dem man mit jeder Respektlosigkeit begegnen konnte. Das hat man auch getan, das tut man bis heute. Noch heute wird Jesus belächelt und verspottet. Im Kreuz sehen heute selbst große Kirchen keinen Sinn mehr, keine Bedeutung mehr. Ich kann das manchmal fast nicht fassen, wenn von Kirchen gesagt wird, dass das Kreuz, der Kreuzestod von Jesus sinnlos war. Mehr verspotten kann man das, was Gott für uns getan hat, nicht. Schon Paulus schreibt, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Oft verbirgt das, was schwach scheint, Stärke und Kraft in sich. So musste sich auch Apostel Paulus von Gott sagen lassen, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Es ist nicht die Stärke, es ist nicht die Schönheit, es ist nicht die Macht, die ein Mensch hat, sondern in der Schwachheit kann Gottes Kraft zum Vorschein kommen. Und so täuschen sich leider viele Menschen in Jesus. Sie sehen in ihm vielleicht eine religiöse Figur, die gewisse Ideale auslebte, aber doch am Schluss scheiterte. Das sind alles total falsche Einschätzungen. Der Prophet Jesaja weist uns darauf hin, was Jesus am Kreuz tatsächlich getan hatte. Er ist um unsere Missetat willen verwundet, also wegen uns. Und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Seine Schwachheit, menschlich gesehen, hat uns gerettet. Was die Feinde und Spötter sagen, kann David von seinen tiefen Überzeugungen nicht abbringen. Aber du, Herr, bist der Schild für mich, du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Selbst wenn ich gedemütigt werde, so vertraue ich dir. Du bist mein Schild, hinter dir kann ich mich verstecken, so wie Paulus die Epheser ermutigte, vor allen Dingen aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Glaube, Vertrauen. David versteckte sich hinter diesem Schild, er vertraute Gott trotz allem, denn er wusste, Gott lässt ihn nicht zugrunde gehen. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich kann vor dem Scherbenhaufen meines Lebens stehen, aber du, Gott, richtest mich innerlich auf. Du richtest mein Haupt wieder auf. Selbst wenn alles in Brüche gegangen ist. Du verlässt mich nicht. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Und David erlebte eine ganz konkrete Gebetserhörung. Er betete, als er die Nachricht erhalten hatte, dass einer seiner besten Berater, Ahitophel, sich seinem Sohn Absalom anschloss. Und David betete, Herr, mach den klugen Rat Ahitophels zur Torheit. Denn er wusste, wenn Ahitophel Absalom beraten wird, wird er ihm einen so guten Rat geben, dass es für ihn schwierig sein wird, sich zu verteidigen. Nun wartete David aber nicht auf eine unübersinnliche Antwort von Gott, sondern er wurde in dieser Angelegenheit sogar selber aktiv. Die Hilfe kam nämlich durch Huschai, einen alten Freund, der auch ein hoch angesehener Berater war. Und Huschai wollte David begleiten und David sagte, nein, Es macht keinen Sinn, wenn du mit mir kommst. Geh du nach Jerusalem, schließe ich meinen Sohn an und mach den Rat Ahitophels zunichte. So, das hat Hushai dann getan. Und zudem organisierte David einen Nachrichtendienst, damit er immer wusste, was in Jerusalem vor sich ging, wie er allenfalls darauf reagieren könnte. Wir sehen, wenn wir bei Gott um Hilfe flehen, bedeutet das nicht, dass wir passiv werden und auf ein übersinnliches Wunder warten müssen. Wir beten und treffen wichtige Entscheidungen. Es stimmt, ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Und diese Erhörung kann sich so zeigen, dass uns Gott hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir rufen Gott um Hilfe und agieren gleichzeitig aktiv im Vertrauen, dass er uns leitet. David lebt mit einem tiefen Vertrauen auf Gott, den Schöpfer, selbst wenn alles verloren erscheint. Ich liege und schlafe in der Wache, denn der Herr hält mich. Er weiß sich im Schlaf und wenn er erwacht, in Gottes starker Hand geboren. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. Keine Angst vor einer so großen Übermacht. Ist das nicht etwas seltsam? Wie kann ein Mensch in dieser bedrohlichen Situation ruhig und geradezu gelassen bleiben? War sich David sicher, dass er mit dem Leben davonkommt und wieder nach Jerusalem zurückkehren wird? Das ist doch so unser Ding in unserer Art Frömmigkeit, dass wir uns Mut zusprechen und sagen, ja, das kommt dann schon gut und nachher wird es besser sein als vorher. Ich frage mich immer, okay, schön, wenn es so ist. Meine Erfahrung ist oft anders. Oder in Filmen, wenn es heißt, da gehen Leute in den Krieg und dann sagen sie, ich komme ganz sicher wieder zurück, du kannst dich darauf verlassen. Hä? Wieso denn das? Nein, es war nicht etwas, das David wusste. Er hat sich nicht so hochgeschaukelt und gesagt, es wird besser kommen. Gott wird mich wieder auf den Thron lassen. Ich werde mit dem Sieg davonkommen. Er wusste nicht, ob er wieder König werden wird oder nicht. Warum kommt er in dieser traurigen, hoffnungslosen und beängstigenden Situation so gelassen sein? Der Grund ist sein tiefes Vertrauen in Gott. David hatte keine Ahnung, wie Gott alles lenken würde, aber er war bereit, alles, was geschehen wird, zu akzeptieren und aus Gottes Hand zu nehmen. So sagte er zum Priester Zadok, den er als Nachrichtenübermittler nach Jerusalem zurückschickte, das war einer in seinem System dieses Geheimdienstes, den er aufbaute, wenn der Herr mit mir Erbarmen hat, bringt er mich eines Tages zurück. Wenn er aber sagt, ich habe kein Gefallen mehr an dir, dann soll er mit mir machen, was er für richtig hält. Punkt. Das war seine Haltung. Egal wie Gott mich führen wird, ich bin bereit, alles aus seiner Hand zu nehmen. Die Hauptsache ist, dass ich in Gottes Händen bin. Das war das Leben des Davids. Einmal hat ihm Gott drei Vorschläge gemacht. Wie willst du bestraft werden? David sagte nur eines. Ich will nur in deine Hände fallen. Das hat David durch alles hindurchgetragen. Das hat ihm die Gelassenheit gegeben. Egal wie es kommt, die Hauptsache ist, ich bin in den Händen Gottes. Und er hat nicht so die Strategie des positiven Denkens, ja, ich werde wieder mal auf dem Thron sitzen, Gott wird mir den Sieg geben. Nein, ich nehme alles, wie es kommt, aus Gottes Hand. Die Bereitschaft, alles aus Gottes Hand zu nehmen, das Gute und das Schlechte, bedeutet nicht, dass wir alles kampflos als unser Schicksal hinnehmen müssen. Natürlich schreit David zu Gott, auf Herr und hilf mir, mein Gott. Herr, so wie sie sich gegen mich erheben, ist übrigens das auf, Herr, ist dasselbe Wort im Grundtext, wie es im ersten Vers steht, wo es heißt, die Feinde sich gegen mich erheben. Also so wie sich die Feinde gegen mich erheben, erhebe du dich jetzt, Gott, gegen meine Feinde. Du hast die Macht dazu. Niemand wird die Kraft haben, sich dir entgegenzustellen, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der Frevler Zähne. Also du machst ihren Spott zunichte. Die haben dann keine Zähne, dann können sie nur noch quaken. Du machst alle machtlos. Und du willst, und wenn du willst, dann kannst du helfen und niemand wird dich daran hindern können. Bei dem Herrn findet man Hoffnung, dein Segen komme über dein Volk. Und damit erweist sich David als König, der nicht an sich selbst denkt, sondern der an sein Volk denkt. Es geht David nicht zuerst um die Erlösung aus seiner schwierigen Situation. Es geht David um sein Volk, für das er von Gott die Verantwortung trägt. Das sind die guten Könige und Machthaber, die nicht für sich selbst leben, so wie wir das heute in vielen Ländern sehen, die Machthaber für sich selbst leben. Das Volk hat nichts. Nein, David lebte nicht für sich selbst. Er lebte für sein Volk und er wusste sich verantwortlich vor seinem Gott. Zum Schluss lese ich uns nochmals den Psalm und du könntest diesen Psalm mit in die nächste Woche nehmen und damit vor Gott kommen und die Situation hinlegen, die dich betrifft und beschäftigt. Ein Psalm Davids, als er von seinem Sohn Absalom floh, könnte vielleicht heißen ein Psalm Vrenis, die jetzt gerade eine schwierige Nachricht bekommen hat. Oder was auch immer dich bewegt, was dich umtreibt. Du kannst diesen Psalm mitnehmen, jeden Tag diesen Psalm lesen und mit in die stille Zeit nehmen. Man kann die stille Zeit ja auch mal unterbrechen, von seinem Leseplan abkommen. Wir müssen ja nicht Lesepläne einhalten, sondern es geht darum, dass wir Gott begegnen und er uns begegnen kann. So lese ich uns nochmal diesen Psalm zum Schluss. Ach Herr, wie sind meine Feinde so viele und erheben sich so viele wider mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so hört er mich von seinem heiligen Berge. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott. Denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der Frevler Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Sein Segen komme über dein Volk. Dafür möchten wir dir danken, Vater. Bei dir ist Hilfe. Und oft vergessen wir das. Und oft meinen wir, nur Hilfe ist da, wenn wir erfolgreich sind. Und wenn es uns schlecht geht, ist sie nicht da. Aber gerade David zeigt, dass er selbst dann, wenn er vom Scherbenhaufen seines Lebens stand, er in dir geborgen war, wusste, dass du irgendwie helfen wirst. Er wusste nicht wie, aber das Wichtigste war ihm, in deinen Händen zu sein. Und hilf uns, das zu begreifen, auch für unser Leben. Mach uns auch barmherzig in der Beurteilung von Menschen, denen es nicht gut geht, dass wir nicht gleich sie verurteilen und meinen, wir wüssten jetzt, ob du sie noch begleitest oder nicht. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du bereit warst, in diese Welt zu kommen und dich zu erniedrigen, dich verspotten zu lassen, schlussendlich kreuzigen zu lassen. Du bist schwach geworden aus Liebe zu uns, damit wir ewiges Leben bekommen. Dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Amen.